Wir sind in dieser Serie, dritten Teil, und das ist sehr eine spannende Serie, weil sie einfach auch sehr praktisch ist und auch etwas ganz Persönliches, hoffe ich, einen persönlichen Prozess tut, ein bisschen lossetzen, jedem von euch. Wer ist Jesus für dich? Das ist so eine gute Frage, oder? Was würdest du sagen, wenn irgendjemand kommt und er weiss, du bist Christ, und er sagt, Arbeitskollege oder Nachbar, was ihm du sagst, sag mir einmal, wer ist denn der Jesus für dich? Was wäre deine Antwort? Und jetzt reden wir nicht von einer Theorie, sondern wir reden von etwas, was du erlebst, oder? Dass du kannst sagen, er ist das und das für mich, ich erlebe ihn so. Und wir merken, das ist gar nicht so einfach, und darum bringen wir relativ schnell einmal den Satz, Jesus ist mein Erlöser, und das stimmt, und das ist die Hauptsache, oder? Weil das haben wir alle erlebt, wir haben erlebt, wie uns ein neues Leben geschenkt hat. Aber das hat ja eigentlich im Alltagserleben von Jesus nicht einen grossen Bezug. Aber die Leute interessiert das. Wie erlebst du Jesus in deinem Alltag, in deinem alltäglichen Leben? Wer ist Jesus für dich persönlich? Welche Rolle spielt er bei dir? Vom Montag bis Freitag bis Samstag. Wie erlebst du in deinen Herausforderungen? Was hat das für einen Einfluss, dass du mit Jesus unterwegs bist, wenn es dir einfach gut geht? Wie erlebst du die Schwierigkeiten in der Nöte? Was auch immer alles. Wie hat Jesus dein Leben verändert? Wer ist Jesus für dich? Könntest du die Frage beantworten? So mal 10 Minuten. Einfach einem guten Freund erzählen, wer ist Jesus für mich? Und wir wünschen uns, dass wir in dieser Serie dürfen, ein bisschen sprachfähig werden da drinnen. Und ich habe schon gesagt, nicht, weil wir eine neue Theorie jetzt finden in der Bibel, wo wir können sagen, hey, da steht dann auch noch in der Bibel, könntest du auch noch erwähnen, sondern es geht darum, dass du eigentlich kannst sagen, ich erlebe ihn so. Ich erlebe das mit Jesus und darum ist er das und das für mich. Das wünschen wir uns, sodass wir dürfen antworten, ganz coole, gute Antworten geben, und zwar aufgrund von dem, wo wir selber erleben. Und darum ist das eine Serie, die dich auch ein bisschen wirklich näher zu Jesus bringt, bin ich überzeugt. Näher in das Erleben von Jesus, wenn du dich vielleicht auf gewisse Sachen einfach einladen tust. Spannend wäre ja die Frage, die Jünger zu stellen. Die Jünger mal fragen und sagen, hey, ihr seid jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs, wer ist Jesus für euch? Und die würden uns ganz viele verschiedene Antworten geben, aber eine Antwort, die sie uns auch würden geben, ist, sie würden sagen, Jesus ist mein Freund. Und das überrascht dich vielleicht ein bisschen, aber im Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus zu den Jüngern, und das gilt für alle Nachfolger, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Ich nenne euch Freunde. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Jünger haben eigentlich Jesus angeredet als Meister, als Herr, als Messias. Das sind so Anreden gewesen, wo sie kamen für Jesus. Und da kommt Jesus und sagt, hey, und ich nenne euch nicht mehr Diener, ihr seid meine Freunde. So ein riesen Angebot von einer Freundschaft, die er da macht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du Jesus als Freund hast, dann ist er nicht einfach einer von vielen, sondern es gibt nur eine Möglichkeit, er ist dein bester Freund. Für alle, die jetzt sagen, hey, ich habe einen besten Freund oder ich habe eine beste Freundin, der Platz muss frei werden. Und zwar für den Jesus, der sagt, hey, ich will dein bester Freund sein in deinem Leben. Wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen, was so ein bester Freund oder ein guter Freund ausmacht, oder? Aber ich glaube, es ist sicher jemand, der ihn einfach gern hat. Und zwar durch dick und dünn gern hat. Durch alle Schwierigkeiten, nur einfach gern hat. Ein guter Freund ist jemand, der sagt, der versteht mich. Da muss ich mich nicht gross erklären. Ich kann ihm anrufen, ich kann mit ihm reden. Manchmal können wir ihn nur anschauen und wir wissen, wir verstehen einander. Das ist auch so etwas. Ein guter Freund ist jemand, der sagt, ich kann 100% vertrauen. Egal was passiert, aber dem Freund, dieser Freundin kann ich 100% vertrauen. Ein guter Freund ist auch jemand, der mich motiviert, der mich aufbaut, der mir Kraft gibt, der mir hilft, einfach in meinem Leben rein, mir Energie gibt. Das ist alles, sind für mich so Merkmale von einem wirklich guten Freund. Und ich glaube, wir alle zusammen, wir haben das Bedürfnis, so einen Freund zu haben. Wir alle zusammen haben das Bedürfnis, so eine Freundin zu haben. Und nicht jedem fällt das gleich einfach, so Beziehungen und Freundschaften zu pflegen. Und die gute Nachricht heute Morgen heisst, Jesus kommt und sagt, ich will der sein. Ich will der in deinem Leben sein. Ich will der wirklich super, gute, beste Freund in deinem Leben sein. Und das ist ein riesen Privileg. Und dem werden wir uns heute Morgen bewusst werden. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin der Freund, der dich bedingungslos liebt. Bedingungslos liebt. Und das ist etwas, was wir immer wieder lesen in der Bibel. Jesus sagt auch von sich selber, sagt er, mein ultimativer Liebesbeweis für dich ist der, dass ich mein Leben für dich hingegeben habe. Johannes 15, Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Also Jesus sagt, der ultimative Liebesbeweis ist, dass ich mein Leben für dich hingegeben habe. Und der Paulus tut das im Römerbrief aufgreifen und er bringt da ganz einen coolen Zusammenhalt. Er sagt, es ist ja schon unwahrscheinlich, wenn jemand sein Leben für einen Unschuldigen, für einen guten Mensch hingibt. Das macht man nicht einfach so, oder? Und wie unwahrscheinlicher ist es, dass es für einen schlechten Mensch macht? Wie unwahrscheinlicher ist es, dass es du für jemanden machst, der ein schlechter Mensch ist? Also es ist total, man gibt sein Leben nicht für einen schlechten Mensch hin. Das macht man nicht. Und da steht Folgendes. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Weil wir noch völlig nichts gewusst haben von Gott, nichts haben wollen von Gott, wo wir losgelöst von Gott gelebt haben, im Sinn schlechte Menschen gewesen sind, gottlose Menschen gewesen sind, kommt der Jesus und gibt sein Leben für uns hin. Und das ist die Sensation eigentlich von dem, wo er sagt, und das macht einen guten Freund. Und das ist etwas Größeres, kann ein Freund nicht für dich machen. Mehr kann ein Freund seine Liebe nicht beweisen, wie dass er genau das macht. Und wir finden in ganz vielen Stellen in der Bibel immer wieder die Aussage, dass Jesus uns liebt, unabhängig, ob wir gute Menschen sind oder ob wir schlechte Menschen sind. Unabhängig von dem, wie viele Fehler dass wir gemacht haben in der Vergangenheit und wie viele Fehler dass wir heute Nachmittag oder morgen oder in den nächsten Wochen noch werden machen. Seine Liebe ist unabhängig von dem. Unabhängig sogar, wie fest wir Jesus auch lieben. Seine Liebe ist unabhängig von dem, ob wir sagen, Jesus, ich liebe dich auch. Unabhängig von dem, ob wir versagen in unserem Leben, ob wir Jesus enttäuschen. Und dann kommt die Frage, Römer 8, Vers 35. Also, was? Was kann uns also trennen von der Liebe von Jesus Christus? Also, was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Was? Was ist es? Hast du das schon mal überlegt? Was ist es denn, wenn unsere Fehler, unser Fehlverhalten, Alles kann uns alles nicht trennen von der Liebe von Gott. Was kann uns denn trennen von der Liebe von Gott? Die die Bibelstelle kennen, die wissen die Antwort. Die Antwort heisst, nichts. Nichts. Und das liest man immer so ganz schnell, oder? Aber wenn man sich das überlegt, dass die Bibel wirklich sagt, nichts kann uns trennen von dieser Liebe von Gott. Vers 38 und 39, denn ich bin ganz sicher, sagt der Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott. Und warum bringe ich das so fast ein bisschen penetrant? Ich bin der Überzeugung, dass unser Verständnis von dieser bedingungslosen Liebe Grundlage ist von unserem Glauben. Es ist Grundlage von unserer Beziehung, wo wir leben mit Gott. Dass wir verstehen, was es heisst, dass seine Liebe bedingungslos ist. Im 1. Johannes 4, 16 steht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Das Erkennen von dem, dass Gott dich liebt, ist ganz wichtig. Und dann möchte ich dir das einfach sagen heute. Und ich brauche jetzt die restlichen 2 Stunden, die ich zur Verfügung habe, da brauche ich, um dir zu sagen, Jesus liebt dich. Bedingungslos. Und ich glaube, wenn das sich nicht in deinem Kopf rein verankert tut und wenn das nicht in dein Herz einrutscht, verstehst du, das ist so wichtig, dass wir das aus tiefem Herzen raus sagen können. Dass wir mit dem ganzen Verstand können sagen können, mal ich weiss, Jesus liebt mich. Vielleicht fühlen wir es mal gerade nicht so, vielleicht geht es mal schlecht, aber wir dürfen wissen, sagen, mal ich weiss, Jesus liebt mich. Und nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Wenn wir das verstehen, dann wird uns auch nichts von Gott können trennen. Das wird in Zusammenhang gebracht in der Bibel. Es kann uns nichts von der Liebe von Gott trennen und nichts kann uns von Gott trennen. Die Liebe ist das, was uns mit Gott verbindet. Und wenn wir das Verständnis nicht haben, fehlt uns etwas ganz, ganz Wichtiges zum Erleben von dem, was es heisst, mit Gott unterwegs zu sein. Und der Teufel wird alles probieren, dir genau das Gegenteil zu sagen. Er wird alles probieren, um dir zu sagen, er liebt dich nicht. Du hast versagt. Du genügst Gott nicht. Das langt nicht, so wie du lebst. Da wirst du nicht die Liebe von Gott erleben. Es geht dann weiter, man sagt, ja, vielleicht geht es mir so schlecht, weil ich. Versteht ihr? So Stimmen, die der Teufel bringt, weil er einfach eins will sagen, du bist nicht bedingungslos geliebt von Gott. Aber es ist eine Lüge. Und ich will dir sagen, glaub nie dieser Lüge. Wenn jemals in einem dunklen Moment, vielleicht in einer einsamen Stunde, in einer Schwierigkeit, in einer plötzlichen Stimme kommt und sagt, Gott liebt dich nicht, dann glaub dieser Stimme nicht, weil sie ist nicht von Gott. Die Wort heisst, du bist geliebt, bedingungslos. Egal, was alles verbockt hast letzte Woche, egal, was weisst du schon lange irgendwann einmal in die Ordnung bringen, Altlasten mit dir vielleicht rumtreibst, egal, was nächste Woche, übernächste Woche, nächstes Jahr passiert in deinem Leben, Jesus liebt dich bedingungslos. Ich glaube, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir erst, wer Gott ist. Weil Gott sagt, ich bin die Liebe. Und Gott verstehen, was heisst, dass er dich liebt. In Galater 2, Vers 20 schreibt der Paulus, mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Also der Glaube von Paulus, den er hat, beruht auf dem, dass er an den Jesus glaubt, der ihn liebt und sein Leben gegeben für ihn. Das geliebt, das erwähnt er, versteht ihr? Nicht einfach der, der mich erlöst hat, sondern der Jesus, der mich geliebt hat. Der mich liebt, der mich bedingungslos liebt und sein Leben gegeben hat. Auf dem gründet mein Glaube. So wichtig, dass man das versteht. Jesus liebt dich und Jesus will dein bester Freund sein. Gibt's eine Geschichte von Petrus. Die kennen wir alle an der Kreuzigung oder am Tag vor der Kreuzigung, Verhaftung. Da ist ihm langsam nicht mehr so wohl gewesen und dann die Leute sind gekommen und gesagt, du gehörst doch auch zu dem Jesus. Und Petrus hat dreimal abgestritten, dass er zu dem Jesus gehört. Dreimal, man redet von dieser Verleugnung, oder? Er hat die Beziehung zu Jesus verlogen. Abgestritten und gesagt, nein, ich habe mit dem Jesus nichts zu tun. Und es ist ihm dann auch bewusst worden, was er für einen Scheiß gemacht hat. Und es steht, er hat bitterlich brüllt, als er das gemerkt hat, oder? Aber er hat nicht mehr Gelegenheit gehabt, mit Jesus das zu klären. Das Letzte, was er noch gesehen hat, ist ein Blick von Jesus. Und ist bewusst worden, was habe ich jetzt gemacht? Meine ganze Beziehung zu dem Jesus, wo ich 3 Jahre mit ihm unterwegs bin, ich habe sie einfach abgelogen. Ich sagte, nein, ich kenne ihn nicht. Dann ist Jesus gekreuzigt worden, ist auferstanden. Und dann ist einmal der Jünger begegnet und da reden wir von einer zweiten Begegnung, wird berichtet in der Bibel, wo nachher der Petrus das erste Mal wieder mit Jesus auch geredet hat. Oder Jesus hat Petrus angesprochen. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was hat Jesus von ihm wissen wollen? Wieso hast du das gemacht? Hast du nichts gelernt die letzten 3 Jahre? Haben wir nicht darüber geredet, was es heisst, Kreuz auf sich nehmen, unten durch, oder? Und kaum wird es ein bisschen schwierig. Sagst du, nein, ich kenne ihn nicht. Wir könnten es uns gut so vorstellen, das erste Gespräch, oder? Wenn wir so etwas müssten klären mit jemandem, der uns das angetan hat, wir würden solche Fragen stellen. Was hast du dabei gedacht? Ist unsere Beziehung gar nichts mehr wert gewesen? In meiner schwierigsten Stunde hast du mich allein gelassen. Hast du gesagt, du kennst mich nicht. Wisst ihr, es gibt kein grösseres Versagen in der Bibel, wo geschildert wird, wie das. Wenn wir uns das vorstellen, was das bedeutet hat. Und Jesus ist zu ihm angegangen und gesagt, los, Petrus, aufgrund von dem, was passiert ist, dort bei meiner Verhaftung, wo du 3 Mal gesagt hast, du kennst mich nicht, habe ich jetzt 3 Fragen an dich. 3 Fragen. Und sind die einzigen 3 Fragen. Und die musst du mir beantworten. Die erste Frage ist, Petrus, liebst du mich? Dann die zweite Frage ist, Petrus, liebst du mich? Und die dritte Frage ist, Petrus, liebst du mich? Versteht ihr das? Wisst ihr, was für ein Mensch, was für ein Gott so etwas fragt? Ein Gott von der Liebe. Ein Gott, der sagt, Liebe steht über alles und es gibt nichts Größeres als diese Liebe. Und es ist der Beweis, wo er sagt, ich habe dich nicht aufgehört lieben, auch in dem Moment nicht, Petrus. Ich habe dich nicht aufgehört lieben. Die Frage ist, liebst du mich? Liebst du mich? Liebe ist das, was uns mit Gott verbindet tut. Und so als Mann dunkt mir das ja manchmal ein bisschen komisch. Und ich habe am Anfang so ein bisschen von meinem Glauben, habe ich das immer schräg gefunden, wenn ein Mann zu Jesus sagt, ich liebe dich. Oder? Das hat für mich schräg getönt. Aber es ist die Basis von unserem Glauben. Die Liebe, die da ist. Also, Jesus ist der Freund, vergiss es nie. Jesus ist der beste Freund, der dich bedingungslos liebt, egal was passiert in deinem Leben. Und wenn du mal richtig, richtig im Seich hinein bist, dann stehst du vor dem Spiegel und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du mein Freund bist und ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Fang so an, in den schwierigen Momenten, den schwierigen Momenten zu begegnen, der Angst begegnen, den Schwierigkeiten, den Nöten so zu begegnen. Jesus, ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Und das Zweite, was man lesen in der Bibel, er ist ein Freund, der dich 100% versteht. Das ist cool, oder? Wenn du jemanden hast, du musst ihn nur anschauen und du weißt, hey, wir verstehen uns, wir meinen es genau das Gleiche und so weiter. Wir kennen einander, oder? Eine kleine Geste langt und du weißt, ja, alles klar. Und in der Bibel steht, dass Jesus der Freund ist, der dich 100% versteht. Unmissverständlich. Er kennt dein Leben, er weiß alles und er versteht, er weiß, wie du tickst. Du musst Jesus nicht erklären, weißt Jesus, darum habe ich das und das gemacht. Weil er weiß es, er versteht dich. Psalm 139, 1 bis 3. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Ich finde es so krass, wenn da steht, du durchschaust mich oder du erforschst mich, steht in einer anderen Übersetzung rein. Jesus, du hast mich erforscht. So, ich stelle mir das so vor, Jesus hat irgendjemand so einen Hochschulabschluss, Mastertitel, Doktorarbeit gemacht über mich. Der weiß jetzt alles über mich. Alles, was er irgendwie gefunden hat in meiner Vergangenheit, er weiß es, er kennt mich wie kein anderer. Er weiß, wie ich ticke, er kennt meine Gedanken, bevor sie richtig, oder? Er kennt mich, durchschaut, erforscht. Und dann steht, dein ganze Leben ist Jesus vertraut, dein ganze Leben. Vers 3. Dein ganze Leben ist Jesus vertraut. Jesus ist vertraut mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Wünschen, mit deinen Sorgen. Jesus ist vertraut. Da steht vertraut, oder? Er ist vertraut mit deinen Ängsten. Er kennt sie. Er ist vertraut mit deinen Schmerzen, die du hast. Er ist vertraut mit deinen Schwierigkeiten, wo du drin steckst. Dein ganze Leben ist ihm vertraut. In jeder Situation. Und das ist der eine Grund, warum uns Jesus 100% wirklich versteht in unserem Leben, weil er uns erforscht. Weil er alles weiss über dich. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum er uns auch so gut versteht in unserem Leben. Die Bibel sagt nämlich, er hat vieles selber auch durchgemacht. Weil Jesus ist ja selber Mensch geworden und hat in ganz vielen Situationen ähnliche Gefühle durchgemacht, wie wir auch durchmachen in unserem Leben. Er hat auch die harte Seite vom Leben kennengelernt, aus eigener Erfahrung. Jesaja Kapitel 53 steht, der ganze Leidensweg von Jesus ans Kreuz. Alles Leid, alle Schmerzen, alle Verachtung, alle Scham. Wenn du dich schämst für etwas in deinem Leben, Jesus weiß, was es heisst, Scham zu haben. Er hat es getragen, die Scham, auf sich getragen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Dann steht in Markus 14, Vers 33 bis 36, dass er Todesangst hat. Was auch immer du mit deinen Angstgefühlen denkst, du müsstest es im Verborgenen halten von Jesus. Musst nicht, er weiß es, er kennt es, er weiß, was Angst ist. Er weiß, was Angst ist. Matthäus 4 steht, Vers 1 bis 11, wie Jesus mit Versuchungen gekämpft hat. Das war in der Wüste. Viele von euch kennen die Geschichte und er ist versucht worden. Und es ist um Macht gegangen, es ist um Richtung gegangen, es ist um Sachen gegangen, wo der Teufel eben probiert hat, zu Fall zu bringen. Und er weiß, was es heisst, mit Versuchungen zu kämpfen und wie auch immer deine Versuchung heisst. Und ich gehe davon aus, wir alle zusammen kämpfen immer wieder mit Versuchungen, egal wie es ist. Jesus weiß, was es heisst, gegen eine Versuchung anzukämpfen. Er weiß, was es heisst, wenn die Versuchung da ist. Steht sogar Matthäus 27, er kennt das Gefühl von Gott verlassen sein. Er kennt das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehabt, oder? Gott, wo bist du? Was ist jetzt? Er kennt das Gefühl. Er kennt dich durch und durch. Er versteht deine Situation, weil er vieles selber durchgemacht hat. Aber, und jetzt, das zeichnet ihn aus als der wirklich gute Freund. Er ist nicht nur der, der uns versteht in jeder Situation, der all das kennt, wo wir drin stehen, sondern er ist auch der, der uns in jeder Situation immer wieder neue Hoffnung gibt. Er ist der, der sagt, hey, aus jeder Situation, es kann etwas Neues rauskommen. Es kann Leben daraus rauskommen, wenn es nach Tod schmeckt. Es kann so viel Hoffnung kommen, wenn Hoffnungslosigkeit da ist. Er ist der, der immer das Blatt drehen tut, immer das Blatt wenden tut. Er ist der, der dir Kraft gibt, er ist der, der dir eine neue Perspektive gibt. Johannes, Evangelium Kapitel 11, ist die Geschichte mit dem Lazarus. Der Lazarus war ein guter Freund, war aus einem Freundeskreis, aus einem engen Freundeskreis von Jesus gewesen, und der Lazarus ist gestorben. Und wir sehen, wie Jesus dort mit diesen Angehörigen mitgetrauert hat, mitbrüllt hat mit denen, das Leid wie mitgetragen hat. Er hat sie verstanden in dem Schmerz, im Verlust vom Lazarus, aber er hat es nicht bei dem sein lassen. Er ist hingegangen und hat den Lazarus wieder zum Leben erweckt. Er hat ihn aus dem Grab rausgerufen. Und jetzt sagst du, das ist eine krasse Geschichte. Das ist eine sehr krasse Geschichte. Oder mit meinem Leben hat das wenig zu tun. Also, das ist gerade so. Aber wisst ihr, was die Geschichte aussagt? Die Geschichte sagt eigentlich aus, dass Jesus in jeder Situation nicht nur mitfühlt, sondern dass er die Macht hat, jede Situation in deinem Leben auch zu verändern. Er kommt nicht gefühlslos, sondern er versteht dich in deinem Leid, in deinen Sorgen, in deinen Schwierigkeiten. Aber er sagt, Sorgen, Schwierigkeiten, Ängste, Leid, Not, das hat nicht das letzte Wort. Sondern kommt Jesus und spricht ein anderes Wort, wo sich Situationen wieder verändern können. Da ist er einer Frau am Brunnen begegnet. Die Frau hat ein unrühmliches Leben gehabt. Und Menschen haben sie gemieden. Darum war sie in der Mitte, da war ein Brunnen, das ist dann niemand geht, und sie steht, dass sie niemandem begegnet, in dieser Schande, in dieser Scham, wo sie gelebt hat. Und dort ist Jesus gekommen und ist zu ihr angekocht und hat mit ihr angefangen zu reden. Und dann sehen wir, wie Jesus ihren Seelenschmerz und ihre Sehnsucht nach Liebe und ihre Sehnsucht nach Annahme und Anerkennung, wie Jesus diese Sehnsucht gesehen hat in ihrem Herzen. Und wir lesen die Geschichte und dann sehen wir, wie Jesus die Frau erkannt hat, ihren ganzen Leid, ihre ganzen Schwierigkeiten von ihrem Leben hinein, hat er sie erkannt, verstanden. Und dann kommt Jesus und sagt, aber ich habe eine neue Perspektive für dich. Ich habe ein total neues Leben für dich. Und wir lesen die Geschichte und sehen, wie eine Frau plötzlich eine Ewigkeitsperspektive überkommt. Wie eine Frau aus ihrer ganzen Scham und aus ihrem Leid rauskommt und anfangen hat, von dem Jesus zu erzählen. Ihres Leben sich total umgekehrt hat. Wo Jesus in der Wüste versucht worden ist, da hat er gekämpft mit dieser Versuchung. Das ist nicht einfach gewesen, oder? Der Teufel hat genau gewusst, welchen Punkt er verwischen muss bei Jesus. Und so ist es übrigens auch in deinem Leben. Der Teufel weiss genau, oder? Wo er dich packen muss. Wo er die grösste Chance hat. Aber Jesus hat nicht nur gegen die Versuchung gekämpft, er hat der Versuchung widerstanden. Und warum ist das so wichtig? Jesus weiß, was es heißt, versucht zu sein. Jesus weiß, was es aber heißt, auch siegreich aus der Versuchung rauszukommen. Und das ist das, was ihn ausmacht, auch in deinem Leben, oder? Wo immer du mit Versuchung, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast. Jesus ist der Freund, der beste Freund, der dich 100% versteht. Deine Sorgen, deine Freude, Versuchungen, deine Kämpfe, aber noch mehr. Er hat Macht, in dein Leben einzugreifen. Er hat Macht, dein Leben zu verändern. Er hat Macht, dich zu verändern. Menschen in deinem Umfeld zu verändern. Dich zu befähigen, zu helfen. Er hat Macht, Sachen wieder herzustellen. Und ich habe das probiert, so in einem Satz hin. Einfach, dass er so einen Satz mitnimmt, oder? Jesus ist nicht nur der, der dich am besten versteht. Er ist auch der, der dir hilft und erfüllt und ein siegreiches Leben zu führen. Er ist nicht nur der, der dich einfach versteht, sondern der dir auch hilft, ein siegreiches Leben zu führen. 2. Korinther 3, Vers 18 steht, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Der Herr, Jesus, verändert uns durch seinen Geist, damit wir immer ihm ähnlicher werden. Das hört nicht auf beim Verständnis, wie es dir geht, sondern er kommt und bringt Veränderung in dein Leben hinein. Und ich möchte eine wichtige Bemerkung machen, jetzt einfach auch in zwischenmenschlichen Freundschaften. Ein guter Freund ist Nicht jemand, der dich nur versteht. Der nur Mitleid hat mit dir. Der nur mitleidet mit dir. Sondern ein guter Freund ist einer, der dir hilft. Einer, der dich unterstützt. Einer, der dich ermutigt. Und jetzt kommt das Unwort. Einer, der dich einmal ermahnt. Und sagt, lass mal, das ist einfach auch nicht gut in deinem Leben. Da reagierst du falsch. Manchmal, gerade wenn es einem richtig schlecht geht, dann werden wir ja nur Trost haben, oder? Nur geküdelt werden, nur gestreichelt werden. Aber ein guter Freund, der hört nicht auf bei dem. Der macht das vielleicht auch, oder? Einfach, dass du wieder geradeaus schauen kannst. Aber dann tut ein guter Freund deine Hand auf die Schulter legen und sagst, aber weißt du was? Ich glaube, das musst du ändern. Das musst du in die Tarnung bringen. Das ist nicht okay von dir. Ein guter Freund geht weiter, als einfach verstehen. Er bringt Veränderung, Ermutigung, Ermahnung, all das, was dazugehört. Wir lesen das Beispiel, wie Jesus das gelebt hat. Da war eine Frau, die ist beim Ehebruch ertappt worden. Ich weiß noch nicht, wie das genau funktioniert hat. Aber sie ist ertappt worden beim Ehebruch. Und die Pharisäer haben sie irgendwie verwutscht. Und haben sie genommen und schleichen sie vor Jesus. Mit der Zeit eine riesige Menge von Menschen, natürlich nur Männer, die da gewesen sind und gesagt haben, das ist eine Ehebrecherin, Jesus. Und im Gesetz von Mose steht, die Ehebrecherin, die tun wir jetzt steinigen. Das ist das Urteil für eine Ehebrecherin, Steinigung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, einfach wie sich die Frau gefühlt hat, oder? In dem Moment, die Horde von Männern. Ich weiß nicht, ob der Mann, mit dem sie das gemacht hat, auch noch da war. Vielleicht auch schon einen Stein in der Hand gehabt, dass man ja nicht erkennt, oder? Und da ist sie einfach allein. Einfach allein. Abgelehnt von allen. Verurteilt von allen. Und dann kommt der Jesus und geht zu ihr an. Der Einzige, wo sie denkt, habe ich denn keinen Freund mehr, der für mich einsteht? Und da war Jesus. Der einzige Freund, der für sie eingestanden ist, in dem Moment. Und dann sagt Jesus den Satz und er sagt, was sagt er? Wer noch nie gesündigt hat, soll doch den ersten Stein werfen. Wer noch nie Fehler hat, dann nimm doch jetzt den Stein und wirf ihn führen, oder? Bist du mutig, nimm den Stein, wenn du noch nie einen Fehler gemacht hast in deinem Leben, und wirf den Stein führen. Und dann wird beschrieben, wie sich der Platz langsam geklärt hat. Ein nach dem anderen seinen Stein losgelassen hat und einfach den Platz verloren hat. Am Schluss ist Jesus mit dieser Frau allein gewesen. Und dann kommt es, was ein guter Freund macht. Er sagt, aber weißt du was, dein Leben ist nicht in Ordnung. So wie du gelebt hast, das, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Mach es nicht mehr. Ändere dein Leben. Verstehen Sie? Er hat nicht einfach gesagt, hey, es ist alles gut, jetzt haben wir Glück gehabt. Schön, kann ich für dich einstehen, tschüss, oder? Sondern er ist der Leben verändert. Er ist der Leben wiederherstellt. Er ist der Leben schenkt, oder? Er geht einfach weiter. Und ich würde dir sagen, Jesus ist dein bester Freund. Er versteht dich, er vergibt dir und er hilft dir. Und er wird dich aber auch immer wieder herausfordern, dein Leben zu ändern, zu Ehre von Gott. Und wenn du das noch nie gespürt hast, dass Jesus dir mal auf die Schulter langt und sagt, hey, aber das ist nicht in Ordnung in deinem Leben, oder das sollst du ändern, dann bist du zu wenig nahe mit Jesus unterwegs. Wie wir alle zusammen, wir brauchen das immer wieder. Die Hand von Jesus auf unseren Schultern, die Freundschaft bedeutet, die Verständnis bedeutet, die Annahme bedeutet, aber die auch mit einem leichten Klopfen sagt, ändere dein Leben. Mach das nicht mehr. Hör auf mit dem. Lass die Sucht los. Kämpf gegen das an. Nimm das nicht für selbstverständlich. Ändere dein Verhalten. Der Jesus, der einfach da ist und uns ein neues Leben schenkt. Und ich will dich ermutigen, lass dir von Jesus dein Leben reden. Such die Stimme von Jesus, die dir hilft, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Die Stimme, die dir sagt, wenn du falsch reagierst. Schlechte Gewohnheiten, Verhaltensmuster, wenn deine Gefühle am Ohr laufen, wo du dann sagst, hey, aber es ist schon nicht ganz okay, oder? Und der nächste Punkt und der dritte Punkt heisst, Jesus ist dein bester Freund, wo du auch 100% kannst vertrauen. Und jemandem können vertrauen, ist etwas sehr, sehr Wertvolles, oder? Der Abraham wird übrigens in der Bibel auch als Freund von Gott bezeichnet. Und bei ihm geht es genau um das Vertrauen, das er hat in Gott. Jakobus 2, Vers 23. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und je nachdem, wie das übersetzt wird, er glaubte Gott oder er vertraute Gott. Das ist eigentlich im gleichen Bezug innen, oder? Gott zu glauben, Gott zu vertrauen. Also Abraham vertraut Gott und es ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden und darum war er ein Freund von Gott gewesen. Das Vertrauen, das er hatte, in Gott, das war ein Merkmal von dieser Freundschaft. Er hat Gott sogar vertraut und das weiss ich nicht, wie weit ich da gehen würde. Er musste die Heimat verloren, wenn man sagt, okay. Aber dann ist die Stimme, die gesagt hat, geh hin und opfere deinen Sohn. Und die Antwort von Abraham war, ja Herr. Ja Herr. Was für ein Vertrauen hat er gehabt? Wir kennen Geschichtsende, oder? Wir wissen, dass er seinen Sohn nicht opfern musste. Aber es war ein Test von Vertrauen. Wie weit geht unser Vertrauen in Gott? Geht es so weit, dass man sagt, hey, jetzt opfern? Nein, ich kann nicht so viel opfern in meinem Leben. Wenn Gott das will, wie weit geht unser Vertrauen, das wir haben in Gott? Und er, Abraham, sagt, ist ein besonderer Freund von Gott gewesen. Über ihn wird das an verschiedenen Stellen erwähnt, dass er Freund Gottes ist. Freund Gottes. Sprüche 3, 5 bis 6 steht, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und lass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Vertrau auf Gott von ganzem Herzen und nicht einfach auf dein Urteilsvermögen. Das Urteilsvermögen, das sind deine Gedanken, dein Verständnis, dein Verstand, der einfach auch limitiert ist gegenüber dem, was Gott denkt. Gegenüber dem Verstand von Gott, verstehen Sie? Das sind wir so wimpelig. Und er sagt, hey, vertrau doch einfach dem Gott. Und dann können wir uns fragen, warum fällt es uns manchmal so schwer, einfach Gott zu vertrauen? Blind Gott zu vertrauen, er ist Gott. Wie arrogant sind wir, wenn wir denken, jetzt müssen wir Gott sagen, was er machen muss. Oder da liegt er jetzt falsch. Oder an einem Gott, der sich über Liebe und Güte und Barmherzigkeit definiert, sagen, das ist jetzt nicht Liebe oder das ist nicht Güte oder nicht Barmherzigkeit. Wer sind wir denn? Vertrauen wir Gott und sagen, hey, ich will so einen Glauben, so ein Vertrauen glauben haben, wie der Abraham gehört. Ich weiss nicht, wie viele Menschen du hast in deinem Umfeld, wo du 100% kannst vertrauen. Oder sagen, hey, vertraue 100%, oder? Und wir alle zusammen sind auch schon enttäuscht worden. Die Seite kennen wir ja auch. Wir haben vertraut, dann sind wir enttäuscht worden. Wir sind vielleicht verloren worden sogar. Wir haben vielleicht uns absolut nicht auf jemanden verlassen, wo wir denken, hey, er ist da, er steht zu uns. Und stell dir vor, jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin dein bester Freund und mir kannst du 100% vertrauen. Verstehst du, das ist ein Privileg. Ein Privileg. Und vielleicht musst du am Morgen aufstehen und als allererstes einfach, Jesus, danke dir, dass du mein Freund bist. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dir vertrauen darf, 100% am heutigen Tag. Ich danke dir, dass das ein super Weg ist, wo du gehst mit mir. Und ich will dem Weg vertrauen. Und Jesus, ich danke dir, dass ich jedem Wort, das du sagst, darf vertrauen. Dass dem, was in der Bibel drin steht, ich darf dem 100% vertrauen. Ich darf deinen Plänen vertrauen vom heutigen Tag. Ich darf dir vertrauen am heutigen Tag. Danke vielmals, Jesus. Weißt du, was das verändert? Was das in dir auslöst? Wenn du merkst, dass du Jesus so kannst vertrauen in deinem Leben, weil er dein bester Freund ist. 1. Korinther 1, Vers 9 steht, Gott ist treu und er wird uns ans Ziel bringen. Aus einem einfachen Grund steht, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Darum wird er dich ans Ziel bringen, weil die Freundschaft besteht, weil er dein bester Freund ist, der dich bedingungslos liebt. Weil er dein bester Freund ist, der dich durch und durch kennt. Und der in der verrücktesten Situation immer noch einen guten Weg hat. Weil er dein bester Freund ist, wo du 100% vertrauen kannst. Und ich will den Morgen abschliessen oder die Predigt abschliessen mit dieser Frage. Willst du Jesus als dein bester Freund? Willst du das? Verstehst du, das ist das Angebot, das Jesus macht. Willst du das? Jesus wird nicht einfach dein Erlöser sein. Das ist sicher ganz zentral. Aber er will dein bester Freund sein. Steht in der Bibel immer und überall, bis ans Ende dieser Zeit, will er bei dir sein. Nein, mit dir unterwegs. Er will eine Beziehung mit dir aufbauen, verstehst du? Und ich glaube, wir können in die Beziehung investieren und wir können das erleben, was es heisst, immer näher mit dem Jesus unterwegs sein, immer tiefer in dieser Freundschaft auch dürfen sein. Und ich bin überzeugt, für alle, die mir sagen, hey, wir sind mit Jesus unterwegs. Und ja, mal, Jesus ist mein Freund. Ich glaube, es kann tiefer gehen. Ich glaube, wir sind dazu berufen, täglich tiefer in die Beziehung zu wandern. Täglich tiefer in die Beziehung zu kommen, in die Freundschaft zu kommen. Im 2. Mose steht über die Beziehung von Mose und Gott. Und da steht, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also die Nähe, Angesicht zu Angesicht, wie eben Freunde miteinander reden, oder? Und das zeigt einfach, Gott will die Freundschaft. Jesus will die Freundschaft mit dir. Er wünscht sich die Nähe. Er wünscht sich das, von Angesicht zu Angesicht mit dir unterwegs sein. In dieser Nähe, in dieser Freundschaft hinein. Er wünscht sich das Vertrauen auch von dir. Und wenn ich vorbereitet habe für heute Morgen, da hatte ich den Gedanken gehabt, dass Jesus am einen oder anderen heute Morgen wird sagen, komm näher, komm näher. Wie auch immer du deine Beziehung lebst mit Jesus, komm näher, sagt Jesus, komm näher. Ich will dein Freund sein, ich will das Angesicht zu Angesicht haben mit dir. Ich will die Nähe in dieser Beziehung haben mit dir. Und das ist eine Einladung. Und ich weiß nicht, für wer das ganz speziell ist heute Morgen, aber Jesus sagt, komm näher, komm näher. In der Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl, das ist das Symbol für Gemeinschaft auch, mit ihm halten und er mit mir. Jesus sagt, hey, ich bin da und ich klopfe. Ich klopfe und das ist nicht das Klopfen an einer Holztüre, das ist das Klopfen an einer Herzenstüre. Und Jesus sagt, hey, komm näher. Komm näher zu mir. Mach dein Herz ganz auf. Vielleicht ist der heutige Morgen ein Moment, wo du sagst, hey, ich merke, ich lebe gar noch nicht in dieser Beziehung mit Jesus. Ich muss zuerst auch einmal vor das Kreuz kommen und muss auch sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mein Erlöser bist. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Die Bibel sagt dann die Lebensübergabe. Die Umkehr zu Jesus. Und wenn du das noch nicht gemacht hast in deinem Leben, dann mach es. Lass den Morgen nicht vorbeistreichen. Wenn du merkst, ich spüre so etwas in meinem Herzen, so ein Klopfen, vielleicht schon lange von dem Jesus, dann mach deine Herzenstüren auf und lass den Jesus in dein Leben ein. Und wenn du das machen willst, dann bist du eingeladen, auch anschliessend, während wir die nächsten Lieder singen, du darfst zum Gebetsteam gehen und da sind Leute da und du kannst das zusammen mit jemandem im Gebet, in einem einfachen Gebet, dein Leben Jesus übergeben. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen auch auf neu anfangen geht, da drinnen. Leute sagen, hey, ich brauche das, die Lebensübergabe, die Hinwendung zu Jesus. Und vielleicht ist das Klopfen einfach auch der Moment, wo du merkst, Jesus sagt, hey, komm näher. Hör auf in dieser Distanz mit mir unterwegs sein. Ich bin Gott von der Nähe. Ich bin ein Gott von der Beziehung. Und dass du vielleicht ganz bewusst sagst für dich, hey, Jesus, ich will dich als meinen besten Freund. Ich will das haben. Ich will dir bewusst sein. Ich will dir 100% können vertrauen. Ich danke dir, dass du mich so verstehst wie kein anderer. Ich danke dir für die bedingungslose Liebe. Und ich danke dir, dass nichts uns jemals wieder wird trennen können. Vielleicht ist ein Moment, wo du merkst, dass du schon näher mit Jesus unterwegs gewesen bist. Die Nähe schon mal gehabt hast und die wieder verloren hast, hol sie zurück. Gang in die Nähe von Jesus. Und wir nehmen jetzt Abend mal miteinander. Es ist interessant, Offenbarung 3, Vers 20 steht, wenn er klopft an unsere Herzenstür und wenn wir aufmachen und Jesus einladen, dann kommt er und es ist der Trieb von dem Mahl, von dem Abendmahl. Und da nimmt Jesus Bezug darauf, auf etwas, was er mit den Jüngern erlebt hat. Und zwar in der letzten Nacht, bevor er verhaftet worden ist, hat er mit denen ein Abendmahl genommen. Ich lese das vor. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Wir haben da vorne auch Körbli mit so Brotstückchen drin. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und das, was ich für euch getan habe. Und ich denke, wir können heute das Abendmahl nehmen, vielleicht auch wirklich unter dem Aspekt, wo Jesus zusammen war, hat er das diesen Männern gesagt, wo er gesagt hat, ihr seid meine Freunde. Und dass wir uns auch bewusst sind, wenn wir das nehmen, das hat Jesus gemacht für dich. Sein Blut vergossen am Kreuz, sein Leib hingegeben für diese Freundschaft, die einzigartige Freundschaft, weil er dein bester Freund sein will. Und dass wir das Abendmahl nehmen können und sagen, Jesus, danke vielmals. Danke darf ich dich als meinen besten Freund haben. Und das ist auch ein Zeichen nochmal von Hingabe, das wir machen können. Wir sind jetzt eingeladen, denn während dem Worship dürfen ihr da vorne kommen, dürfen das Abendmahl nehmen oder dürfen auch natürlich für euch beten lassen, egal was ihr habt, ob ihr krank sind oder was auch immer. Ich kann es nicht genug werden, wir haben einen Kopf von Heilung und Wiederherstellung. Und wir glauben daran, dass ein Sonntagmorgen auch so ein spezieller Moment ist, wo Gott Wunder tut. Und darum lass für dich beten, was immer du mit dir rumträgst. Vielleicht ist ein Moment, wo du sagst, ich will vor das Kreuz knündeln. Ich will mir nochmal bewusst sein, was Jesus gemacht hat. Und ich will vor dem Kreuz aufstehen und wissen, und jetzt habe ich einen besten Freund in meinem Leben. Der Jesus hat es möglich gemacht, durch das, was sein Leben geht an dem Kreuz. Können wir beten noch miteinander und dann gehen wir in die Worship und abermals sein dir. Jesus, danke vielmals, dass wir hier zusammen sind und du kennst jeden. Ich weiß nicht, wie viele Mal jetzt in dieser Zeit von dem Gottesdienst schon dein Blick an jedem vorbeigeschweift ist. Du sagst, du bist mitten unter uns, Jesus. Und du siehst uns jetzt, du siehst unsere Herzen hier. Menschen, die du erforscht hast, die du kennst. Und Jesus, wir danken dir, dass, auch wenn Sachen nicht gut sind in unserem Leben, über allem deine bedingungslose Liebe steht. Danke, Jesus, hast du dein Leben hingegeben, dass wir Vergebung haben können. Dass wir Wiederherstellung dürfen, da ist das Blut vergossen. Als Zeichen von dem neuen Bund, und das ist ein Freundschaftsbund, ein unzerstörbarer Freundschaftsbund, wo uns nichts trennen kann. Jesus, und komm, du rührst jedes Herz an, von jedem Einzelnen. Red du jetzt zu uns, lass uns nochmal Momente erleben, auch von deiner Nähe. Und ruf du die Leute, die einfach näher haben willst. Wo du sagst, komm näher. Ruf sie jetzt nochmal ganz fest. Red du zu ihnen, ihres Innersten. Danke vielmals, Jesus, dürfen wir in dieser Freundschaft leben mit dir. Amen.